So sind wir versammelt im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wer oder was sind wir als Kirche, als Kirchengemeinde vor Ort? Eines sind wir in meinen Augen sicher nicht, nämlich eine heilsvermittelnde Versammlung. Wir sind eine Versammlung von Menschen, die miteinander auf dem Weg sind, die miteinander auf der Suche sind nach dem, was wir Gott nennen. Und wir sind eingeladen, uns bei dieser Suche gegenseitig zu stützen, gegenseitig vielleicht auch mal zu beraten, im Gespräch zu sein und im Austausch miteinander vielleicht eine Weggabelung zu finden, von der man denkt, hier ist es gut für mich, einmal abzubiegen und einen neuen Weg zu beschreiten. Wir sind Weggemeinschaft und wir sind nicht allein auf diesem Weg. Wir haben einander und wir dürfen glauben, dass der Auferstandene mit an unserer Seite ist und uns begleitet. Lasst uns ihn im nächsten Lied in unserer Mitte grüßen, ihn hineinrufen in diese Feier, hinein in unsere Herzen.
Thank you.
Ja, guter Gott, erbarm dich über uns. Lass uns miteinander Erbarmen haben und führe uns miteinander den Weg zum Leben. Amen. Lasst uns beten. Gott, wir glauben und wir hoffen, dass du voll Erbarmen und voll Liebe bist zu uns Menschen. Du weißt um unsere menschlichen Schwächen. Und wir bitten dich, schau auf unsere Not und schenk uns Vergebung dort, wo wir es uns wünschen. Halte deine Hand über uns und hilf uns, alles Lebensfeindliche miteinander zu überwinden. Darum bitten wir durch unseren Bruder Jesus Christus, den wir deinen Sohn nennen, und der mit dir im Heiligen Geist lebt und wirkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hören wir die Lesung.
Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen dürstete das Volk nach Wasser und murrte gegen Mose. Sie sagten: Wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten herausgeführt, um mich und meine Söhne und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen? Mose schrie zum Herrn: Was soll ich mit diesem Volk anfangen? Es fehlt nur wenig und sie steinigen mich. Der Herr antwortete Mose: Geh am Volk vorbei und nimm einige von den Ältesten Israels mit. Nimm auch den Stab in die Hand, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, und geh. Siehe, dort drüben auf dem Felsen am Horeb werde ich vor dir stehen. Dann schlag an den Felsen. Es wird Wasser herauskommen und das Volk kann trinken. Das tat Mose vor den Augen der Ältesten Israels. Den Ort nannte er Massa und Meriba, Probe und Streit, weil die Israeliten gehadert und den Herrn auf die Probe gestellt hatten, indem sie sagten: Ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Das waren die Worte der heutigen Lesung. Gott dem Herrn sei Dank.
Aus dem Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. Und jetzt lade ich ein, weil es heute länger dauert, wer sich hinsetzen möchte, kann das gerne tun. In jener Zeit kam Jesus zu einer Stadt in Samarien, die Sychar hieß, und nahe bei dem Grundstück lag, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen. Es war etwa um die sechste Stunde. Da kam eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen, und Jesus sagte zu ihr: Gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in die Stadt gegangen, um etwas zum Essen zu kaufen. Die Samariterin sagte zu ihm: Wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um etwas zu trinken bitten? Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete ihr: Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sie sagte zu ihm: Du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du also das lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und uns selbst daraus getrunken hat, wie seine Söhne und seine Herden? Jesus antwortete ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt. Da sagte die Frau zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Er sagte zu ihr: Geh, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete: Ich habe keinen Mann. Und Jesus sagte zu ihr: Du hast richtig geantwortet, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Damit hast du die Wahrheit gesagt. Die Frau sagte zu ihm: Ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet. Ihr aber sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten muss. Jesus sagte zu ihr: Glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt, und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn so will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist, und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau sagte zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden. Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin es, der mit dir spricht. Inzwischen waren seine Jünger zurückgekommen. Sie wunderten sich, dass er mit einer Frau sprach. Doch keiner sagte: Was suchst du? Oder was redest du mit ihr? Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, kehrte zurück in die Stadt und sagte zu den Leuten: Kommt her, seht, da ist ein Mensch, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ist er vielleicht der Christus? Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. Währenddessen baten ihn seine Jünger: Rabbi, iss. Er aber sagte zu ihnen: Ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sagten die Jünger zueinander, hat ihm jemand etwas zu essen gebracht? Jesus sprach zu ihnen, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, und sein Werk zu vollenden. Sagt ihr nicht, noch 4 Monate dauert es bis zur Ernte? Sieh, ich sage euch, erhebt eure Augen und seht, dass die Felder schon weiß sind zur Ernte. Schon empfängt der Schnitter seinen Lohn und sammelt Frucht für das ewige Leben, sodass sich der Sämann und der Schnitter gemeinsam freuen. Denn hier hat das Sprichwort recht, einer sät und ein anderer erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, wofür ihr euch nicht abgemüht habt. Andere haben sich abgemüht und euch ist ihre Mühe zugute gekommen. Achtung, Kerze. Aus jener Stadt kamen viele Samariter zum Glauben an Jesus auf das Wort der Frau hin, die bezeugt hatte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb dort 2 Tage. Und noch viel mehr Leute kamen zum Glauben an ihn, aufgrund seiner eigenen Worte. Und zu der Frau sagten sie, nicht mehr aufgrund deiner Rede glauben wir, denn wir haben selbst gehört und wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Soweit die Worte des heutigen Evangeliums. Es sind Worte ewigen Lebens. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern, liebe Brüder, dieses heutige Evangelium stand Modell, als vor etlichen Jahren unser Altar hier vorne gemacht wurde. Der sieht heute etwas anders aus. Wenn man sich das Relief auf der Vorderseite betrachtet, dann sehen wir eine Szene aus der Geschichte. Jesus und die Frau am Jakobsbrunnen. Wie geht's uns denn nach dieser Erzählung? Wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, dass diese Erzählung auf mich ziemlich sperrig daherkommt. Jesus wirkt einigermaßen überheblich. Die Unterhaltung mit der Frau, die scheint mir nicht so recht auf Augenhöhe stattzufinden. Jesus bedient sich immer wieder verschiedener Andeutungen, die seine besondere Stellung hervorheben sollen. Und dann die Hellseherei über die private Situation der Frau und die Bemerkung, dass sie schon 5 Männer hatte, und mit ihrem jetzigen Partner ja gar nicht verheiratet ist. Wo gibt's denn sowas? Ich kann mir nicht so recht helfen. Sympathisch ist mir Jesus an dieser Stelle nicht so wirklich. Kann es sein, dass der Evangelist Johannes das erreichen wollte? Und das kann ich mir nun nicht wirklich so recht vorstellen. Und wieder einmal sollten wir uns klar machen, dass unsere 4 Evangelien mit einem großen zeitlichen Abstand zur tatsächlichen Lebenszeit Jesu entstanden sind. Und das Johannesevangelium ist das jüngste von den 4, entstanden erst etwa 100 nach Christus. Wir dürften es also an den wenigsten Stellen mit Worten zu tun haben, die Jesus tatsächlich genau so gesagt hat. Aber was ist das dann für ein Text? Ich halte das Johannesevangelium an vielen Stellen für eine Art Reflexionsschrift über diese jüdische Bewegung, aus der sich später das Christentum entwickelt hat. Und mit dieser Einstellung finde ich persönlich einen Zugang zu diesem heutigen Text, der für mich eben erst einmal ziemlich sperrig daherkommt. Ich glaube nämlich, dass wir es hier mit einem ziemlich kritischen Blick auf verfasste Religionen zu tun haben. Etablierte Religionen bzw. Menschen, die sogenannten etablierten Religionen angehören, die neigen manchmal dazu, andere religiöse Bewegungen und deren AnhängerInnen ein wenig von oben herab zu betrachten und auch so zu behandeln. Zitat: Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil kommt von den Juden. Und bevor jemand jetzt von oben herab auf diese Äußerung schaut, müssen wir uns eines klar machen. Lange hat gegolten, dass es außerhalb der Kirche kein Heil gibt. Und erst das Zweite Vatikanische Konzil unserer großen Schwesterkirche hat in den 1960er Jahren eine zaghafte Korrektur dieser Sichtweise vorgenommen. Und wir als Altkatholikinnen und Altkatholiken saßen zumindest bis 1871 auf diesem hohen Ross und im gleichen Boot. Ein Grund, als Kirche überheblich zu sein, den gibt es nicht. Und es soll auch vorkommen, dass Menschen heutzutage mit einem etwas überheblichen Blick auf manche Gesetze, zum Beispiel des Islam, schauen und so etwas wie die Scharia belächeln, weil man meint, das sei doch vom vorletzten Jahrhundert. Im vorletzten Jahrhundert waren wir Anfang des letzten Jahrhunderts auch noch. Und man muss einer Kultur und einer Religion, denke ich, auch Entwicklungschancen und Entwicklungsmöglichkeiten einräumen und sich nicht darüber erheben. Man darf froh sein, das möchte ich an dieser Stelle deutlich sagen, wenn man in der eigenen Kultur, in der eigenen Religion vielleicht schon den ein oder anderen reflektorischen Schritt gegangen ist. Generell stellt mir diese sperrige Erzählung von der samaritischen Frau am Jakobsbrunnen die Frage, wie ich denn mit Menschen anderen Glaubens, anderer Einstellung, anderer Herkunft umgehe. Und wenn diese Erzählung bei mir ein etwas komisches Bauchgefühl auslöst, dann könnte ein Hinweis zum Beispiel lauten: so vielleicht nicht unbedingt. Die Erzählung von der samaritischen Frau am Jakobsbrunnen taugt aber nicht nur dazu, sich von ihr abzugrenzen, um es anders und vermeintlich besser zu machen. Für die damalige Zeit und für den Kulturraum sprengt der Evangelist Johannes Mauern und Grenzen, die für uns heute gar nicht mehr unbedingt auf den ersten Blick zu erkennen sind. Und Johannes sprengt diese Grenzen, weil er sich damit sicher in der Tradition des Jesus von Nazareth glaubt. Jesus spricht mit einer samaritischen Frau. Das ist ein No-Go. Das geht eigentlich gar nicht. Und trotzdem tut er es. Warum geht das nicht? Sie ist eine Frau. Sie ist allein, sie ist eine Samariterin und wir haben es gehört, die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Man könnte kontern, Not macht erfinderisch. Jesus springt über seinen Schatten, denn er hat ja schließlich Durst. Aber es geht hier nur vordergründig um Wasser und um Durst. Das Wasser, von dem Jesus spricht und das er geben kann, ist ein Bild für den Glauben. Und die Überzeugung des Evangelisten Johannes ist es, dass der Glaube in uns Menschen einen ganz anderen Durst löschen kann. Und mehr noch, der Glaube kann richtiggehend zur inneren Quelle werden, die in einem Menschen sprudelt. Und wer an der Quelle sitzt oder sogar selbst zur Quelle wird, muss nicht mehr an einen Brunnen marschieren. Im übertragenen Sinn, der oder die ist nicht mehr auf irgendeine Vermittlung angewiesen, so wie zum Beispiel der Versöhnungskult im jüdischen Tempel eine Vermittlung zwischen Gott und dem sündigen Menschen darstellte, oder wie vielleicht die falsch verstandene Beichtpraxis im Christentum eine Vermittlung darstellte. Der Glaube macht den Menschen unabhängig, selbstständig, frei. Hier werden Mauern und Grenzen eingerissen, dass es nur so kracht. Und ich finde das an dieser Stelle großartig. Und wenn wir im Johannesevangelium ein bisschen nach vorne und ein bisschen nach hinten blättern, dann finden wir in unmittelbarer Nähe zu unserer heutigen Erzählung noch zwei andere Gespräche. Da ist zum einen davor das Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus, einem jüdischen Mann. Und gleich danach die Begegnung mit einem kaiserlichen Beamten, wahrscheinlich also einem Römer und damit einem Heiden. Und dazwischen die Samariterin, so ein Zwischending zwischen Juden und Heiden. Drei Begegnungen, die mit Sicherheit nicht zufällig zusammengestellt sind. Die Botschaft dahinter könnte lauten: Die Unabhängigkeit, die Freiheit und die Selbstständigkeit der Menschen hängt nicht davon ab, ob jemand glücklicherweise irgendwo hineingeboren wurde, einer bestimmten Volksgruppe angehört oder eine Konfessionszugehörigkeit vorzuweisen hat. Was in den Augen der Jesus-Jünger Gott seinen Menschen schenken will, das steht allen offen und ist allen zugänglich und es steht niemandem zu, Grenzen und Mauern wieder aufzurichten. Eigentlich ziemlich unglaublich, was in so einem sperrigen Text alles versteckt sein könnte. In der Bibel zu lesen gleicht manchmal einer Schatzsuche. Und wenn sich jemand die Frage stellen sollte, warum wir denn heute Abend eigentlich hier sind, wenn doch jede und jeder von uns keine Vermittlung zwischen Gott und einem selbst braucht, dann sei noch einmal betont, das hier, das ist keine Heilsvermittlungsveranstaltung. Das hier ist vielleicht mehr so etwas wie ein Rastplatz auf der gemeinsamen Suche, auf der wir unterwegs sind. Wenn es Sie und euch nicht gäbe, dann hätte ich mir diese Gedanken über diesen sperrigen Text wahrscheinlich in dieser Form gar nicht gemacht. Und darum danke ich Ihnen und euch, dass es euch gibt. Und vielleicht, hoffentlich, konnte der ein oder andere Gedanke ja für Sie und euch eine Anregung sein, Eine Anregung, die vielleicht in der kommenden Woche zur sprudelnden Quelle wird. Amen. Dann lasst uns jetzt miteinander Fürbitte halten. Wenn wir beten, dann hoffen wir, dass unsere Gebete nicht ins Leere gehen. Wir wenden uns an den Gott mit uns, in uns und durch uns.
Wir beten für die Menschen, die Durst nach Lebensperspektive, nach Frieden, nach Orientierung und nach Rückhalt haben.
Du sei bei uns, in unserer Mitte, höre du.
Wir beten für die Toten und Verletzten des Amoklaufs in Hamburg. Beten wir auch für alle, die nicht wissen, wohin mit ihrer Wut und ihrer Enttäuschung.
Wo sei bei uns, in unserer Mitte, höre du uns, Gott.
Wir beten für alle im sogenannten Heiligen Land, für Verständigung zwischen Israelis und Palästinensern, zwischen Juden, Muslimen und Christen und allen Religionen dort und überall.
Du sei bei uns, in unserer Mitte, höre du uns, Gott.
Wir beten für die mehr als 1000 Flüchtlinge, die in diesen Tagen wieder über das Mittelmeer europäische Küsten erreicht haben, und für alle, die ihre Hoffnung auf ein besseres Leben das Leben gekostet hat.
Du sei bei uns, in unserer Mitte, höre du uns, Gott.
Wir beten für die Frauen im Iran, in Afghanistan und anderswo, die mutig für ihre Rechte eintreten. Für alle, die sich für gleiche und gerechte Bezahlung für alle einsetzen.
Du sei bei uns.
Bringen wir im stillen Gebet zum Ausdruck, was uns auf der Seele liegt.
Du sei bei uns.
Gott, lass uns dich erkennen in uns und ineinander und hilf uns, die Freiheit, die Unabhängigkeit, und die Selbstständigkeit zu leben, die uns die frohe Botschaft Jesu in Aussicht stellt, heute und bis in deine Ewigkeit. Amen. Die Kollekte des heutigen Gottesdienstes ist für unsere Gemeindearbeit bestimmt und ich danke allen für eine kleine Unterstützung. Wir glauben, dass du das Leben bist, Gott, und darum bringen wir dieses Brot vor dich, damit es für uns zum Brot des Lebens werde, das uns belebt. Du bist die Freude, Gott, und darum bringen wir diesen Becher mit Wein vor dich. Der Wein ist ein Zeichen von Freude und von Gemeinschaft, und wir bitten dich, lass diesen Becher für uns zur Quelle des Heils werden. Brot und Wein bringen wir auch diese Gabe zu dir und wir bitten dich, dass sie zum Segen werden für unsere Gemeinde und für all die Menschen, für die wir da sind. Lasst uns beten. Gott, wir bitten dich, sieh auf uns und sieh auf die Gaben, die wir bereitgestellt haben. Sie sollen ein Zeichen sein, dass wir uns von dir Leben und Orientierung erhoffen. Nimm diese Gabe an und gib uns die Kraft, in Liebe und Fürsorge füreinander da zu sein, durch Christus, unseren Bruder. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebt eure Herzen. Wir erheben sie zum Herrn. Dann lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Wir preisen dich, allerbarmender, ewiger Gott, in dieser Zeit der 40 Tage durch unseren Bruder Jesus, den Christus. Er ruft uns zur Umkehr und zum Glauben an die gute Nachricht. Er selbst ist diese gute Nachricht. Sein Tod bedeutet für uns Leben. Durch ihn preisen wir deine Menschenfreundlichkeit und stimmen ein in den Lobgesang der Engel und Vollendeten und rufen voller Freude.
Thank you.
Gott, wir stehen vor dir mit geöffneten Händen. Sie sind Zeichen unserer Bedürftigkeit. Alles, was wir unser nennen, genügt nicht, wenn wir dich nicht haben. Du bist der Sinn, das wahre Ziel und die Tiefe unseres Daseins. Du bist kein Gott, der bei sich selbst bleibt. Du hast dich unserer Menschlichkeit angenommen und gibst uns in unsere ausgestreckte Hand das einzigartige Geschenk, deinen Sohn. Er ist für uns Weg, Wahrheit und Leben. Darum bitten wir dich, dein Geist erwecke aus diesen irdischen Gaben, dem Brot und dem Wein, deine unsterbliche Gabe an uns, die Zuflucht der Schuldigen, das Heil der Kranken, die Auferstehung der Toten, die Erfüllung all unserer Hoffnungen, unseren Bruder Jesus, den Christus. Am Abend, an dem er ausgeliefert wurde, nahm er beim Essen Brot in seine Hände und dankte dir. Er brach das Brot und er gab es in die Runde mit den Worten: Nehmt und esst, das ist mein Leib, das bin ich gegeben für euch. Nach dem Essen nahm Jesus den Becher mit Wein in seine Hände, dankte dir noch einmal und reichte auch den Becher in die Runde mit den Worten: Nehmt und trinkt. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Das ist mein Blut, meine Lebenskraft, vergossen für euch und für alle zur Vergebung von Schuld und Sünde. Zum Leben tut dies zu meinem Gedächtnis. So feiern wir Gott das Gedächtnis Jesu. Wir denken daran, dass du ihn uns aus Liebe geschenkt hast. Wir denken an sein Leben, an die Worte, durch die er in unser Leben hineinspricht, an die Zeichen, mit denen er uns Hoffnung auf die Vollendung unserer Welt gibt. Wir gedenken seines Leidens und Sterbens durch Menschenhand. Doch wir sind erfüllt von der österlichen Hoffnung, er lebt, er ist auferstanden und er ist vollendet in deiner unvergleichlichen Herrlichkeit und hat das Reich seiner Liebe aufgerichtet mitten unter uns. Und darum feiern wir das Geheimnis unseres Glaubens. Christus ist gestorben, Christus ist erstanden, Christus wird wiederkommen. Gott, schau auf alle Menschen, die deine und unsere Zuwendung besonders brauchen. Schau auf die Gequälten, Missachteten und Ausgebeuteten, auf alle, deren Krankheit niemand heilt. Gedenke der Einsamen, derer, die ohne jede Hoffnung sind, sei den Traurigen nahe und allen, deren Herz sich nach Liebe sehnt. Ermutige alle, die dein Wort verkünden und es in ihrem Alltag zu leben versuchen. Stärke uns, stärke unseren Bischof Matthias, die Gemeinschaft der Bischöfinnen und Bischöfe, alle Frauen und Männer im apostolischen Dienst. Stärke alle Menschen auf der Erde, die auf welchen Wegen auch immer auf der Suche nach dir sind. Schenke unseren Gestorbenen deine Nähe und vollende sie in deiner unendlichen Güte. Mit allen deinen Heiligen, lass uns einmal teilhaben am Sieg über den Tod und über alles, was uns Angst macht und was uns bedrückt. Darum bitten wir durch unseren Bruder Jesus, deinen Christus. Beten wir miteinander. Durch ihn und mit ihm und in ihm wird dir dargebracht, Gott, allmächtiger Vater, in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dann lasst uns miteinander und füreinander beten, so wie Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Friede Gottes sei alle Zeit mit euch. Friede mit uns allen. Dann sind wir jetzt eingeladen, uns Christus unter die Haut gehen zu lassen, in den Zeichen von Brot und Wein. Wir sind eingeladen, das hier vorne zu tun, im Chorraum, in einer großen Runde, in der wir das Brot und den Wein empfangen. Wer die Hostie eintauchen möchte in den Kelch, kann das sehr gerne tun. Wir werden aus dem Kreis heraus mit einem gemeinsamen Segenswort entlassen. Und es sind alle zu diesem Mahl eingeladen, die sich einladen lassen möchten. Kommt, es ist alles bereitet. Möge diese Speise in uns zur sprudelnden Quelle werden, damit wir den Frieden Christi leben und bringen. Gehen wir in diesem Frieden. Amen. Lasst uns beten. Gott, Vater und Mutter, du hast uns hier miteinander mit dem Brot des Lebens und mit dem Kelch der Freude gestärkt. Du willst, dass die Wüsten in uns zu blühenden Gärten werden. Du willst, dass wir die Quelle lebendigen Glaubens in uns sprudeln, spüren. Du willst, dass wir füreinander zum erfrischenden Wasser werden. Hilf uns dazu und dafür danken wir dir. Durch Christus, unseren Bruder. Amen. Ich danke allen herzlich fürs Kommen heute Abend und fürs Mitfeiern dieses Gottesdienstes. Ich darf einladen zum Gottesdienst am kommenden Sonntag um 10 Uhr. Dieser Gottesdienst wird live übertragen werden von unserem Livestream-Team. Trotzdem die herzliche Einladung an alle, die es möglich machen könnten, real und live hierher zu kommen, denn so ein Gottesdienst lebt doch auch von den Menschen, die zusammenkommen, damit hier auch eine gewisse Stimmung entsteht, die wir dann ansatzweise auch hinaus übertragen können zu den Menschen, die eben froh sind, wenn sie über diesen Weg mit uns verbunden sein dürfen. Dann darf ich einladen zu den Veranstaltungen in dieser Woche. Am Mittwoch gibt es um 18.30 Uhr eine halbe Stunde Möglichkeit, hier miteinander in der Spitalkirche still zu sein. Am Freitag ist TC-Gebet um 20 Uhr und eben am Sonntag dann um 10 Uhr Eucharistiefeier. Also normalerweise wäre jetzt am Donnerstag der Kaminabend, dann können wir das auf dem Gemeindekalender noch ändern, um eine Woche verschoben. Bei Eve und Herbie, gute Besserung für deine Frau. Sie möge es so gut überstehen, wie du es überstanden hast. Genau. Dann möchte ich ganz herzlich Dankeschön sagen den beiden Organistinnen heute Abend auf unserer Orgel, der Silvia, die das meiste heute Abend gespielt hat, und der Frau Spietorp, die heute Abend nicht das Debüt an unserer Orgel gegeben hat, aber das Debüt in einem Gottesdienst. Die Frau Spietorp hat sich hier an unserer Orgel auf die C-Prüfung vorbereitet und hat sie mit Erfolg bestanden. Und ich weiß nicht, ob es den Begriff gibt, dann ist man Jugendorganistin und sammelt seine ersten Erfahrungen eben live bei der Begleitung von einer Gemeinde in einem Gottesdienst. Herzlichen Dank und Sie sind uns jederzeit wieder herzlich willkommen.
Ich wollte schon mal ankündigen, in 14 Tagen, am 26. März, findet unsere Gemeindeversammlung statt, hier in der Kirche, beginnt mit dem Gottesdienst um 10 und danach Gemeindeversammlung hauptsächlich zum Thema Finanzen. Also es wird unser Jahresplan für letzten Jahr vorgestellt, unser Budget für nächstes Jahr, und alle Gemeindemitglieder sind natürlich eingeladen, da zu sein, mit abzustimmen und zu gucken, ob das alles mit rechten Dingen zugeht. Und wir haben noch ein paar andere Themen, stand alles schon im Gemeindebrief. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen. Danke.
Danke. Ja, dann wünsche ich Ihnen, uns allen, einen schönen Sonntagabend noch, eine hoffentlich gute kommende Woche. Den Schülerinnen und Schülern viel Spaß in der Schule. Der Freitag, der nächste, kommt bestimmt mit dem nächsten Wochenende. Bitten wir Gott um seinen Segen. Der Friede sei mit euch. Gott segne euch und Gott behüte euch. Gott begleite euch auf der Suche nach euch selbst. Er begleite euch auch auf der Suche nach ihm, ihr, in unserer Mitte. Gott stärke euch den Rücken, wenn ihr es braucht, und er führe euch zueinander. So segne und begleite euch und all die Menschen, die ihr im Herzen tragt, der Gott mit uns, der Vater durch den Sohn im Heiligen Geist. Amen. Dann lasst uns gehen und Gottes Frieden bringen. Preis und Dank sei unserem Gott.